Ein ganz herzliches Dankeschön euch, die ihr das vorbereitet habt und so authentisch rübergebracht habt und versucht, die Brücke zu schlagen zwischen einer Geschichte, zwischen einem Anspruch und dann zwischen der Realität, die einfach so kommt, wie sie kommt. Und das ist für mich das Besondere an dem Geschehen in der Krippe zu Heiligabend, nämlich der Himmel steht offen und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, die ganze Story ist so profan, so straight down to earth, so erdverbunden und dennoch voller Zauber, voller besonderen Momenten, voller ja, göttlicher Gegenwart und Präsenz. Und ich stelle mir so die Frage und da lade ich einfach ein, in den nächsten Minuten mitzudenken, was bedeutet diese Story, dieses Geschehen für Heiligabend 2025, für uns, für Weihnachten, für unser Leben. Diese Spannung zwischen Alltag, zwischen Quietscheende und auf der anderen Seite zwischen einem Engelchor. Ich lade ein, die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2 nochmal zu lesen. Wir können das jetzt nicht ganz so authentisch darbieten, wie das die Schauspieler hiervon gemacht haben. Ich lade ein, einfach mitzulesen. Lukas 2. In dieser Zeit befahl der Kaiser Augustus, alle römischen Bürger seines Reiches zu zählen und in Listen einzutragen. Diese Einschreibung ereignete sich als erste, ehe Quirinius Statthalter in der Provinz Syrien war. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa reisen, und zwar in die Davidsstadt Bethlehem. Dort wollte er sich mit Maria, seiner Verlobten, eintragen lassen. Maria war schwanger. Während sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt, es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil kein Platz für sie im Gastzimmer war. In dieser Gegend waren Hirten draußen auf den Feldern. Nachts hielten sie Wache bei ihrer Herde. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch gute Nachricht von einer großen Freude für das ganze Volk. Denn euch ist heute in Davids Stadt ein Retter geboren worden. Es ist Christus der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist und was der Herr uns sagen ließ. Schnell liefen sie los und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und damit schließt sich das Ganze wieder und die Weihnachtsgeschichte ist zu Ende. So ein spektakuläres Ereignis wird so mit wenigen Worten, manche würden sagen, abmoderiert. Wo man denkt, okay, alle gehen wieder ihrem Alltag nach, die Hirten sind wieder bei den Herden. Maria und Josef ja, haben jetzt so ein paar elterliche Pflichten. Am nächsten Tag kommt dann die Eintragung, die Unterschrift, sie gehen wieder nach Hause und es passiert dann etliche Jahre nichts. Stellt euch mal vor, du bist Gott. Also manchen fällt das leichter, anderen ganz schwer. Ja? Und jetzt die Herausforderung, du hast ein Event zu planen, ne? Lange vorausgesagt, der Sohn Gottes kommt zur Welt. Also der ein oder andere ist jetzt am Planen für Heiligabend, für Weihnachten, Silvester, vielleicht nächstes Jahr ein Abiball oder vielleicht steht eine Hochzeit, Silberhochzeit oder was auch immer an. Das sind Events, die wir planen. Und in der Regel überlassen wir dort nichts dem Zufall, je nach Typ. Also ich kann bis zum Tag vorher mit vielen unfertigen Sachen leben, meine Frau nicht, und wir suchen einen Mittelweg. Und so geht es uns bei der Eventplanung. Sachen müssen vorbereitet werden, Einladungskarten müssen verschickt werden, damit die Gäste, die teilnehmen sollen, auch frei haben, sich Urlaub nehmen können, was auch immer. Und dann hast du Gott, der die Ankunft seines Sohnes plant, Fragezeichen. Und man wundert sich so ein bisschen, hey, Mann, Gott, das Ereignis der Weltgeschichte, Gott wird Mensch. Und dann hast du solche Streiflichter, von denen wir gerade im Anspiel gesehen haben. Ich habe mal versucht, das zusammenzufassen, was mich an der Geschichte irritiert. Wo ich sage, hey, wenn ich Gott wäre, und das fällt mir schwer, das bis zu Ende zu denken, was ist das, was mich irritiert? Was würde ich wahrscheinlich anders machen? Bürger zählen in Listen eintragen. Also politisch ist das nicht unbedingt die beste Zeit, wo Gottes Sohn zur Welt kommt, weil alle Welt was anderes zu tun hat. Ein Kaiser, der hat sein eigenes Programm, was er fährt. Alle Menschen müssen springen. Die sind unterwegs. Keiner ist aufmerksam, keiner ist zu Hause, keiner ist dort, wo er hingehört. Alle sind irgendwie unterwegs. Und die Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich gleich null. Und in dem Moment kommt Gottes Sohn zur Welt. Und dann reisen sie. Ich meine, reisen klingt romantisch. Aber wenn man nur einmal an einen Esel und 150 Kilometer denkt, dann hört die Romantik sehr schnell auf. Die hatten kein Wohnmobil, wo man schön unterwegs schlafen konnte und sich die besten Spots aussuchen konnte. Nein, das war etwas härter. Nicht unbedingt der günstige Zeitpunkt, ja? Maria, die Verlobte, war schwanger. Hey Gott, muss das sein? Also, die Frau ist noch nicht verheiratet, sie wird plötzlich schwanger. Das wirft doch nur Fragen auf, das kann man doch galanter lösen, oder? Gott, was ist das? Und dann kommt die Zeit der Entbindung. Also ich muss ja sagen, man hätte das mit der Volkszählung auch aus Gottes Hand vorher klären können. Und dann sind alle wieder zu Hause, das ganze Politische ist abgehakt. Jetzt können wir zum Eigentlichen kommen. Dann hat Gott wieder die Aufmerksamkeit. Oder wenigstens, wenn es schon nicht geht, dann es könnte doch ein Platz sein. Eine kleine Suite muss es ja nicht mal sein. Aber wenigstens ein Hotelzimmer. Wenigstens etwas, wo der Sohn Gottes ein Bett hat und nicht einfach eine Krippe. Muss das denn sein? Das kann man doch anders lösen. Das ist doch für Gott, der aus dem Nichts die Welt geschaffen hat, eigentlich kein Problem. Jeder von uns, der eine Feier plant, der denkt wahrscheinlich an mehr Einzelheiten, als was wir hier lesen. Oder Hirten als erste Gäste. Will die jemand auf einer Gästeliste haben? So die Leute, die da an der Straße arbeiten oder auf den Feldern arbeiten? Manchmal denken wir ja in solchen Kategorien. Und wenn man sich das so zusammensaugt, die ganzen Informationen, dann hat das doch echt Stoff so für ein Weihnachts-Fail-Video, ja? Also wo man hinterher so ein kleines Video macht und sagt, ey, schiefgegangen. Kann man besser machen, Und man schmunzelt drüber. Und noch dramatischer wird das Ganze, wenn man sich die Bibel ansieht und denkt, Moment, die hat ja eine gewisse Dicke, das Buch, ne? Da ist ja schon einiges vorher geschehen, wo Gott das Ganze vorbereitet hat. Es gab Prophezeiungen über den Messias. Und ich sag mal, von den 1200 Seiten, die ich in meiner Hand habe, gehen so 850 bis 900 Seiten, bereiten das Ganze vor. Und man denkt, kann man das nicht anders lösen? Und das wird nicht besser, wenn man eine Prophezeiung liest aus dem Propheten Jesaja. Da wird das fast noch dramatischer. Denn die Prophezeiung, ein Text aus Jesaja 5, zwei Verse, dort heißt es, und das haben die Juden damals erwartet als den Messias. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Und dieser Name gehört zu ihm. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nie auf. Ist klar, man schaut in die Krippe und sieht all das. alles offensichtlich, alles sofort da, oder? Hier kollidieren, hier clasht so richtig die Realität mit den Erwartungen, die man hat. Ich habe das jetzt mal, ich habe ja vorhin schon diese kleine Übersicht gehabt, ihr habt euch vielleicht gewundert, warum steht das auf der rechten Seite? Die Auflösung kommt jetzt auf der nächsten Folie, auf der linken Seite habe ich mal so die Erwartungen aufgeführt aus dem Propheten Jesaja. Und jetzt hat man diese beiden Seiten und versucht dazwischen drin Weihnachten zu feiern. Und merkt, Moment, das ist ja wie bei mir. Oftmals liegen nämlich meine Erwartungen auch so weit weg von dem, was funktioniert. Meine Erwartungen an Weihnachten clashen oft mit der Realität. Meine Erwartungen an Geschenke, das kenne ich so gut aus meiner Kindheit, das waren schöne Wunschzettel, die ich geschrieben habe. Die Erwartungen vielleicht an das Jahr, was gelaufen ist. Die Erwartungen an eine Regierung, die Erwartungen an Familie, Freunde, die Erwartungen, die man an Partner hat, die Erwartungen, die man an Gott hat. Und dann kommt meine Realität. Vielleicht sogar die Erwartungen, die ich an mich selbst habe, wo ich jahrelang versuche, denen irgendwie gerecht zu werden. An mich, meine Performance. Diese Spannung zwischen Erwartungen und Realität, gerade in dieser Weihnachtsgeschichte, kann ich mir nicht anders erklären, als dass sie von Gott genau so gewollt ist. Als dass Gott genau sagt, schaut genau hin. Hier ist etwas Besonderes, wie wenn Gott ganz geheimnisvoll vorgeht und sagt, ich mache jetzt kein riesengroßes Wahlprogramm hier vom Himmel herab und riesengroßes Bimbamborium und der König weiß Bescheid und alle sind involviert, sondern Gott schreibt etwas Geheimnisvolles auf. Weihnachten, Gott wird Mensch. Und zwar nicht mit allem Pomp, nicht mit aller Größe, sondern das Besondere, damit Weihnachten überhaupt Weihnachten wird, ist, dass Gott Mensch wird in einem Baby, in einem Kind. Schutzlos, fast schon ausgeliefert, fragil. Und man stellt sich die Frage, ist das nicht ein bisschen riskant, was Gott da macht? Einfach so seinen Sohn in die Hände von Menschen zu geben? Noch dazu als Erstgeborenen, kann man schon mal üben, ein, zwei Kinder, ne? Und dann so ein drittes hinterher oder so, da ist man schon mal ein bisschen drin. Oder als vierte Stelle, je nachdem, was halt vorteilhafter ist. Aber Gott geht das Risiko ein. Er legt sich selbst in die Hände von Menschen. Und das macht mir Gott so groß. Ich bin so froh, dass ich nicht Gott bin. Ich hätte keinen Plan von nichts. Ich würde das alles vermasseln. Ich würde das so völlig anders machen. Und das würde schief gehen. Das wäre so gut durchdacht in meinem Sinn. Und es wäre so schön geplant und so tolle Intention, Motivation dabei in meinem Sinn. Aber das, was Gott hier im Sinn hat, das geht so weit über meine Vorstellungskraft hinaus. Und da es sich um Gott handelt, spielen einfach andere Kategorien eine Rolle. Da geht es nicht um gute Planung. Da geht es nicht um perfektes Durchorchestrieren oder um die Orga des Festes. Also lädt Gott uns ein, hinzusehen und von ihm zu lernen. Denn der Name, der verheißen wurde für das Kind, Immanuel, bedeutet Gott mit uns. Gott schickt nicht einfach jemand, sondern in seinem Sohn wird er selbst Mensch. Er kommt selbst auf die Welt. Und hier liegt für mich der Trost in dieser weihnachtlichen Realität. Denn dieses Gott mit uns, dass Gott sich in unsere Hände gibt, angreifbar macht, buchstäblich, das ist so unabhängig von politischer und wirtschaftlicher Lage. Damals kam er zu so einem ungünstigen Zeitpunkt zur Welt, dass ich sage, Gott kann mir in allen politischen und wirtschaftlichen Lagen begegnen. Da braucht es keinen Idealzustand, da braucht es kein Level an Wohlstand. Gott begegnet armen Menschen in Maria und Josef. Gott begegnet den Menschen damals mitten im Too Much. Wenn wir Maria fragen, wenn wir Josef fragen, schwanger sein, lange Reise und dann noch behördliche Auflagen, das ist too much, das kannst du nicht handeln und das willst du auch nicht handeln. Mittendrin begegnet ihnen Gott, im Zweifeln und Unsicherheit. Josef war verunsichert, soll ich diese Maria jetzt irgendwie gehen lassen, wenn die mir erzählt, dass sie von dem Heiligen Geist schwanger ist, wo wohnt der, was auch immer, was soll ich damit anfangen? Unsicherheit, Zweifel. Sein eigener Glaube war erschüttert. Er war Jude, er wartete auf den Messias. Und jetzt plötzlich hier bei mir zu Hause, Das kann doch nicht sein. Was sollen alle Leute, was soll meine Familie sagen? Und die beiden hatten wahrlich nicht viel zu bieten gehabt. Man könnte denken, hey Gott, such dir doch jemand anders aus. Was können wir dir schon bieten? Wie kannst du in mein Leben kommen, Gott, wenn du wirklich Gott bist? Ich habe dir nichts anzubieten. Wie soll denn das funktionieren? Und das Ganze ohne großes Publikum. Keine Weltbühne, wo der Sohn Gottes erscheint. Und das, obwohl Gott von Anfang an die Welt im Sinn hat. Obwohl er von Anfang an im Sinn hat, sich der ganzen Welt zu zeigen. Und geliebt ohne Bedingungen. Einfach so. Maria, Josef, die Hirten, die mussten nicht etwas Besonderes vorweisen. Gott hat sie einfach so genommen, geliebt, wie sie sind. Und das sind für mich die eigentlichen Punkte von Weihnachten. Und deshalb halte ich dieses Fest so hoch, weil unser Leben darauf aufbaut. Sogar unsere westliche Kultur baut darauf auf Weihnachten. Viele unserer Werte bauen darauf auf Würde, auf Menschlichkeit, dass das Ansehen einer Person keine Rolle spielt vor dem Gesetz. Das baut auf Weihnachten auf, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott sich klein gemacht hat. Ansonsten könnten wir uns Mitmenschlichkeit nur sehr schwer vorstellen. Nächstenliebe wird sonst nur schwer denkbar, wenn immer nur das Recht des Stärkeren siegt. Und deshalb hat Weihnachten für mich auch diese fast schon politische Dimension. Und das macht für mich diese Botschaft der Bibel so glaubhaft. Das macht für mich Gott glaubhaft, weil es so über meinen Horizont hinausgeht, weil es mich so einlädt, weil es eine Strahlkraft hat, weil ich merke, hey Gott, so müsste die Welt funktionieren. Dann wäre sie perfekt. Ich merke, es berührt mein Innerstes. Es berührt viele Hoffnungen, viele Sehnsüchte, die ich habe, nach denen ich mich ausstrecke und sage, hey Gott, wenn das so ist, dann kann das nur von dir sein. Danach sehne ich mich, so wünsche ich mir das Leben. Und es ist deutlich, dass Gott kein Schönwettergott ist, so für die Reichen und Schönen, sondern für alle Menschen. Damit sehen wir auch, dass dieser Glaube, der hier ausgedrückt wird, und der Glaube, der so als Antwort eingefordert wird, das ist nicht so eine App, die man sich noch irgendwie aus dem Store herunterlädt aufs Handy für eine besondere Lebenssituation oder für einen besonderen Freizeitmoment, wo ich sage, okay, jetzt habe ich die Muse, lad mir eine App runter, die mir verschiedene Trails oder was auch immer da bietet. Nein, Glaube ist nicht die App. Glaube ist das Betriebssystem meines Lebens. Dafür lädt das ein. Glaube ist das, wofür ich gemacht bin als Mensch, den Glaube an einen Gott, der über mir steht, wo ich nicht das Maß aller Dinge sein muss und schon gar nicht sein kann. Und so ist es so tröstlich. Und damit komme ich zum Schluss mit dieser Adventspredigt, dieser Weihnachtspredigt. Das ist auf der nächsten Folie zusammengefasst. Jesus lässt sich auf unsere und auf deine Welt ein. Er ist von nichts abgeschreckt, auch vor den Dingen, wo ich denke, passt das zusammen? Jo, es passt. Bei den Hirten hat es gepasst, in der Krippe hat es gepasst, bei Maria und Josef hat es gepasst. Also Gott und ich, das kann passen. Und die Verheißung, von der wir gelesen haben aus Jesaja, die kann tatsächlich erfüllt werden. Dass Gott der wunderbare Ratgeber ist in meinem Leben, dass er der kraftvolle Gott ist, der mir die Fähigkeit gibt, durchzuhalten in Situationen, die fast nicht auszuhalten sind. Der mir hilft, zurückzustecken. Der mir hilft, liebevoll zu sein, auch wenn es mir nicht danach ist. Der Gott, der Frieden schenken kann, was wir so dringend brauchen. Und es braucht eigentlich nur eins. Und das sehen wir bei Maria. Es braucht einfach nur dieses Ja eines willigen Herzens. Und dieses Ja, das kann einmal so als Initialzündung erfolgen, so nach dem Motto, ja, ich will mich auf dich einlassen, Gott. Und dieses Ja braucht es quasi immer wieder, sich immer wieder neu auszurichten, immer wieder neu Ja zu Gott zu sagen. Für den heutigen Tag, ja, ich will so leben, wie du dir das vorstellst, Gott, weil ich weiß, dass es für mich und für meine Menschen um uns herum das Allerbeste ist. Das Ja zu Gott. Ich lade ein in einem Gebet, was ich gleich sprechen möchte, das einfach innerlich mitzubeten, dieses Ja zu Gott auszudrücken, Da kommt so viel her, was unser Leben ausmacht. Die Band macht sich schon bereit und ich lade einfach ein, mitzubeten. Wir können den Kopf neigen, sitzen bleiben. Vater, wenn wir uns an Heiligabend, an das Geschehen von vor über 2000 Jahren zurückerinnern, dann scheint manches so fremd, so weit weg und anderes gleichzeitig so nah. Und das ist der Punkt. Wie du damals Menschen nahe gekommen bist, möchtest du uns heute nahe kommen. Und wie du damals Menschen berührt hast, die Herzen angesprochen hast, möchtest du auch heute uns berühren, unser Herzen ansprechen. Danke, dass du uns ziehst, dass du uns dein Herz öffnest, dass du uns einen Einblick gewährst in deine Welt, so wie du es dir vorgestellt hast, dass Leben funktioniert, dass Leben am besten funktioniert. Und danke, dass da kein großes Umprogrammieren, Codieren notwendig ist, sondern einfach nur dieses kleine Ja zu dir. Und ich bete für diejenigen, die dieses Ja so auf den Lippen haben, die es aussprechen möchten, wo so ein bisschen Zögern vielleicht dabei ist. Ich bete, dass sie dieses Ja zu dir aussprechen können, Jesus. Das Ja, dich in die Gedanken zu lassen. Das Ja, den Horizont von dir prägen zu lassen. Das Ja, in Fragen dich zu konsultieren als den wunderbaren Rat. Das Ja zu dir in Lebensphasen, wo es einfach nur Kraft braucht. Das Ja, wenn wir gerne egoistisch sein wollen und gleichzeitig irgendwie wissen, dass das nicht der richtige Weg ist. Das Ja zu dir für den Tag. Das Ja zu dir, wenn es darum geht, Menschen zu lieben, die uns vielleicht verletzen. Das Ja zu dir, wenn wir Liebe für uns selbst brauchen, weil wir uns selbst nicht mögen. Ich bete, dass wir dieses Ja zu dir aussprechen können. Danke, dass du uns einlädst und dass du uns rufst. Amen.